Wunderbar. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Sacharja, das alte alttestamentliche Buch des Propheten Sacharja. Es ist das vorletzte Buch im Alten Testament. Wir wollen das aufschlagen und ich lese zunächst einmal den ersten Vers und dann will ich mit uns beten und dann einiges im Voraus möchte ich auch erwähnen und dann in den Text einsteigen und wir werden heute bis Vers 6 gemeinsam uns den Text vergegenwärtigen. Ja? Sacharja 1, der erste Vers. Im achten Monat des zweiten Jahres des Königs Darius geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Idos, dem Propheten, und sprach, Gott sprach durch den Propheten. Und das wollen wir als nächstes anschauen, was Gott durch den Propheten, den Zurückgekehrten aus Babylon, die ein bisschen entmutigt gewesen sind und deshalb auch mit dem Bau des Tempels aufgehört haben, was er ihnen zu sagen hat. Wir verneigen uns aber zunächst einmal im Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, und das ist wunderbar, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, wissend, dass du uns zur nötigen Zeit auch die Weisheit gibst, zum Beispiel dein Wort zu verstehen. Und wir sind darauf angewiesen, Herr Jesus Christus, dass du unser Herz aufschließt, dass du durch den Heiligen Geist uns auf die Dinge aufmerksam machst, die bedeutend, die wichtig sind. Danke, dass wir heute die Gelegenheit dazu haben und wir stellen uns ganz bewusst unter die Herrschaft deines Wortes und beten darum, rede, lehre, segne. Anbetung sei dir, Herr Jesus Christus. Amen. Ich will uns ganz kurz daran erinnern, was wir bei der letzten Predigt schon angesprochen haben, als wir so etwas wie eine Einführung hatten in das Buch des Propheten Sacharja. Eins der Dinge, das ich im Besonderen erwähnt habe, war der Hinweis, dass der Dienst des Propheten Haggai und Sacharja sich überschneiden. Ja? So schaut einmal, geht mal ein Buch zurück. Haggai ist ein sehr, sehr kurzes Buch. Haggai Kapitel 1, Vers 1, was dort steht. Es steht geschrieben, im zweiten Jahr des Königs Darius. Haben wir das nicht eben auch gelesen bei Sacharja? Genau. Im sechsten Monat, ja, ersten Tag des Monats geschah das Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel. Zerubabel war ein Nachkomme des Königs David, interessanterweise, aber das werden wir nachher gemeinsam ansprechen, welche Bedeutung das hat. So, im zweiten Jahr des Königs Darius, ja, das lesen wir in Haggai 1 und das lesen wir auch in Sacharja 1, Kapitel 1, ja, 1, Vers 1. Das heißt, der Dienst dieser beiden Propheten, Sacharja und auch Haggai, hat sich überschnitten. Nur der Monat ist ein anderer. Ja? So, Sacharja dient zwei Monate später als Haggai, als Haggai diese Vision oder diese Offenbarung vom Herrn gekriegt hat. Und eine Frage muss uns sofort in den Sinn kommen. Mir kam das zumindest diese Frage. Wie kommt es, dass Gott zwei Propheten, ja, zur selben Zeit, am selben Ort in Jerusalem hatte? Warum? Ja? Und ich denke, die nächste Frage ist, steht im Zusammenhang der ersten Frage, aber ist bedeutender. Ja, was ist der Unterschied zwischen dem, was Haggai weitergab im Namen Gottes und was Sacharja weitergibt? So sehen wir da einen Unterschied in der Betonung dessen, was diese Propheten weitergeben. Und genau das erkennen wir und darauf will ich uns hinweisen im Laufe der Predigt. Ja? Aber halten wir schon einmal das fest, lesend den ersten Vers, ja, in den jeweiligen Büchern. Beide Propheten, sie kommen beide aus der babylonischen Gefangenschaft. Haggai ist etwas älter, Sacharja ist etwas jünger. Ja? Beide erleben es, wie die Zurückgekehrten in Jerusalem anfangen, den Tempel zu bauen, ja, Beide erleben es auch, dass nach 18 Jahren des Baus des Tempels plötzlich die Zurückgekehrten aufhören zu bauen, weil sie entmutigt sind, weil sie ein bisschen Bedenken und Angst haben. So, der Bau des Tempels ist zum Stillstand gekommen und beide werden dann in dieser Zeit berufen von Gott, ja, das Volk zu ermahnen, das Volk zu ermutigen, einmal den Tempel weiterzumachen. Und das ist genau die Betonung des Dienstes des Propheten Haggai. Er spricht davon, dass das Volk weiter bauen soll an dem Haus Gottes. Ja? Und nachdem Sacharja sich aber vorstellt, ist sein Anliegen, und das werden wir gleich sehen, es geht mehr in die Richtung, dass er die Menschen, die entmutigt worden sind, zu Buße ruft. Ja? Ihm geht es um die innere Veränderung, ja? Sodass sie nicht nur anfangen zu bauen und denken, ach, wofür das Ganze, sondern dass sie mit der richtigen Einstellung in Buße, ja, dieses Werk weiter tun. Und das Schöne ist, und das werden wir nachher, ich werde das hier noch einmal unterstreichen, im Vergleich zu ihren Vätern, die auf die Propheten nicht gehört haben, deshalb kam das Gericht, haben die Zurückgekehrten auf ihre Propheten gehört. Und das war eben der Unterschied gewesen. Aber schaut einmal, was uns dann in Vers 2 versichert wird. Und das Interessante an dem Buch Sacharja ist Folgendes. Und das ist auch ein Prinzip, was wir durch die ganze Heilige Schrift erkennen. Wir hören zunächst einmal in den ersten 6 Versen, nachdem Sacharja sich vorstellt, nachdem er seinen Dienst datiert, wann er angefangen hat, hören wir diesen Ruf zur Buße. Und erst nachdem dieser Ruf erklungen ist und das Volk zur Buße gefunden hat, Buße getan hat, dann offenbart Gott durch Sacharja dem Volk, ja, die Zukunft, die Gegenwart, aber auch die Zukunft, praktisch seinen Segen. Er gibt seinen Segen dazu, dass das Volk eine Erneuerung, geistliche Erneuerung erlebt hat. Und das ist ein geistliches Prinzip. Wenn wir geistlich nicht wachsen, wenn bei uns geistlich nicht vorangeht und wir entmutigt sind und keine Zukunft mehr sehen und was immer, es hängt nicht daran, dass Gott nicht da ist. Gott ist da. Ja, es hängt daran, dass wir innerlich, geistlich nicht richtig eingestimmt sind, dass der Heilige Geist in uns, die Flamme des Heiligen Geistes erloschen ist, ja, und wir so Schritt für Schritt weitergeben und mehr stolpern als gehen. Das ist das Prinzip. Aber schaut einmal in Vers 2, was uns dort gesagt wird. Wir lesen, der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Und ich dachte, das ist faszinierend. Ja? Wir sehen etwas ganz Bedeutendes hier, was wir heute in unseren Gemeinden kaum hören, es wird kaum gepredigt, dass auf der einen Seite stimmt es schon, dass Gott die Liebe ist, dass er uns seinen Sohn Jesus Christus gibt. Da sehen wir ganz klar die Liebe Gottes. Aber auf der anderen Seite erkennen wir auch den Zorn Gottes für solche, die das Angebot in Jesus Christus ablehnen. Und das ist es, wo oder wie Gott hier in seiner Ansprache an das entmutigte Volk beginnt. Er sagt, ich bin zornig gewesen auf eure Vorväter. Ja? So, was sollen die Zuhörer denn verstehen, wenn sie dieses sehr ernste Wort Gottes hören? Sie sollen verstehen, dass Gott ihnen hier eine Warnung gibt. Gott warnt sie. Nicht genauso zu sein, nicht genauso zu handeln wie ihre Vorväter. Und schaut einmal in den Text. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht. Bei mir steht sehr zornig gewesen. Das ist sehr gut übersetzt aus dem Hebräischen. Wir verstehen eins. Ja, es gibt verschiedene Grade des Zorns. Es gibt das Traurigsein, es gibt ein Zornigsein und es gibt ein Weißglutzorn. Gibt es so ein deutsches Wort? Ich glaube nicht, aber ihr wisst, was ich meine. wo man sehr zornig ist. Und genau das ist hier gemeint. Ja? Gott ist sehr zornig gewesen über die Väter. Vergangenheitsform. Das wollen wir nicht vergessen. Ja? Und weil Gott zornig gewesen ist, dann verstehen wir auch, dass das Gericht Gottes über Juda, ja, als Babylon dann gekommen ist, Juda eingenommen hat, den Tempel zerstört hat und auch die Stadt. Dieses schreckliche Gericht über Juda war gerecht gewesen. Warum? Weil Gottes Zorn echt ist. Gott hat die Sünde seines Volkes, seines auserwählten Volkes, nie unter den Teppich gekehrt, ihr Lieben. Denkt ihr, dass das heute anders ist? Auch unsere Sünde wird Gott nicht unter den Teppich kehren, es sei denn, dass wir mit unserer Sünde zu Jesus kommen, ja, und um Vergebung bitten. Wir müssen in Buße leben. Und ich brauche uns hier nichts vorzumachen, ja, und ich denke, ich muss das auch nicht, ja, in unserem Kreis. Genauso wie es die Wahrheit ist, dass Gott die Welt liebt und deshalb seinen Sohn gibt, ja, genauso ist es die Wahrheit, dass Menschen, die ohne Jesus Christus leben, unter dem Zorn Gottes stehen. Und das sind die meisten Menschen, die heute in unserer Welt leben. Genauso wie auch solche, die zur Gemeinde kommen, von Sonntag zu Sonntag, vielleicht auch mittwochs, aber nie wirklich ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Was denkt ihr, gibt es solche auch in der Gemeinde? Absolut, absolut, ja. So, die denken, dass Gott sie liebt, dass alles in Ordnung ist und verstehen aber nicht die klare Botschaft des Wortes Gottes. Ohne Jesus Christus hast du keine Sonne. Du bist unter dem Zorn Gottes. Ja? So, die Liebe Gottes ist eine Realität, auf die uns die Heilige Schrift ganz klar hinweist. Das ist richtig, aber auf der anderen Seite, der Zorn Gottes ist auch eine Realität. Und darüber dürfen wir überhaupt nicht schweigen. Ja? Beides finden wir im Alten wie auch im Neuen Testament. Die Heilige Schrift sagt uns, Gott ist derselbe gestern, heute, in Ewigkeit. Ja? Und deshalb verstehen wir Gottes Zorn über die Menschen, die zu Jesus nicht gehören, die Jesus ablehnen. Über die Menschen, die in Sünde, ganz bewusst in Sünde leben und nicht hören auf das, was das Wort Gottes sagt, der Zorn Gottes ist echt. Und wisst ihr, es ist eigentlich ein Verbrechen, wenn man darüber in einer Gemeinde nichts mehr hört. Sodass plötzlich Folgendes geschieht. Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die nicht bekehrt sind, die kommen sonntagsmorgen in die Gemeinde, die hören die Botschaft. Und dann gehen sie nach Hause und denken, alles ist in Ordnung. Genauso wie sie gekommen sind. Und dann sagen sie auch noch, oh, ich bin geistlich erfrischt worden. Sowas gibt's nicht. Sowas gibt's nicht, wenn der volle Ratschluss Gottes gepredigt wird. Und zum vollen Ratschluss Gottes gehört eben, dass man auch auf den Zorn Gottes ganz klar hinweist. So, lass mich das noch einmal für uns betonen. Es gibt keine geistliche Erbauung aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift. Es gibt keinen Zuspruch des Segens für solche Menschen, die Jesus als ihren persönlichen Heiland nicht kennen. Ja, und das heißt für uns, wir müssen in unser Herz hineinschauen und überlegen und selbst überprüfen, wie Korinther das sagt oder in Korinther das gesagt wird, ob wir im Glauben sind oder ob wir uns etwas vormachen. Das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, weil das genau die Realität ist, dass viele, viele, die sich Christen nennen, im Selbstbetrug leben. Ja? Und auch Jesus selbst sagt mehr über die Hölle als über den Himmel. Warum? Weil das eine ernste Angelegenheit ist. Er warnt seine Zuhörer mit den ernstmöglichen Worten, diesen Ort des Zornes Gottes, die Verdammnis, die Hölle zu meiden. Erinnern wir uns, man soll sein Auge rausreißen, ja, kennt ihr die Stelle? Man soll die Hand abpacken, ich meine, ist das nicht ernst genug? Natürlich. Und dann wird uns bewusst, ja, Gott nimmt die Sünde ernst und genauso müssen wir auch wir. Wir als Menschen müssen die Sünde ernst nehmen und sofort handeln, weil das Wort Gottes sagt, dass wir das sofort vor das Kreuz, vor Jesus Christus bringen müssen. Der Schweizer Psychologe und Schriftsteller Hans-Ulrich Benzinger sagte seinerzeit etwas sehr Dummes. Ja, so ein hochgelehrter Mann und er sagt, Blödsinn, er sagte, Unwissenheit macht selig. Habt ihr mal davon gehört? Unwissenheit macht selig. Ich habe darüber nachgedacht und ich dachte, wie kann man so etwas sagen? Im deutschen Sprachgebrauch gibt es ein Sprichwort, das heißt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Was für ein Quatsch ist das? Ja? Wenn ich eine Wurst kaufe, ja, dann will ich doch wissen, dass die Wurst das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten hat. Deshalb, wenn ich die aufmache, dann rieche ich zwischendurch mal, damit ich mich nachher nicht vergifte. Ich kann doch nicht sagen, oh, wenn ich nicht weiß, wird mir schon nichts passieren, dann esse ich die Wurst. Ja, und dann habe ich am nächsten Morgen Lebensmittelvergiftung. Ich kann mich erinnern, in Russland seinerzeit haben wir keine Wurst gehabt, konnten wir keine Wurst kaufen. Wir haben die uns selbst gemacht. Und dann gab es im Geschäft, oh Wunder, Wurst zu kaufen. Und natürlich sind alle hin, haben die Wurst gekauft, auch mein Großvater. Dann hat er die Wurst ausgepackt, aufgeschnitten. Man konnte sie nicht essen. Man konnte sie nicht essen. Der dachte, es ist zu schade, die Wurst wegzuschmeißen. So hat das seinem Hund gegeben. Der Hund hat es auch nicht gegessen. An diese Illustration habe ich mich erinnert aus meinem Leben. Ja? Und ihr Lieben, so dieser Spruch, was ich nicht weiß, was macht mich nicht heiß, ist Blödsinn. Ist totaler Unsinn. Ich werde nicht glücklicher, ich werde nicht zufriedener, ich werde nicht friedevoller, wenn ich nichts weiß. Ja, das ist Unsinn. Und auf der geistlichen Ebene ist das genauso. Es ist eine Katastrophe. Ihr Lieben, bewusste oder unbewusste Unwissenheit in Bezug zu dem Angebot Gottes in Jesus Christus lässt den Menschen im Zorn Gottes verbleiben. Das ist keine Seligkeit. Nicht jetzt und auch nicht für die Zukunft. Und wir verstehen das. So, wir wollen uns aber von dem Worte Gottes warnen lassen. Der Zorn Gottes über einen jeden, der Jesus sein Leben nicht anvertraut hat in Buße, ist echt. So machen wir es sicher, ja, dass wir uns Jesus in Buße zuwenden und ihm unsere Sünden bekennen, dass wir ihn als unseren Heiland kennen, annehmen und dann auch in dieser liebenden Beziehung zu ihm leben und ihn über alles stellen. Ja? Wir merken aber, lesend diesen Vers, dass Gott, und das ist richtig, er spricht von der Vergangenheit. Ja? Und wir sagen, ja, warum denn? Ganz einfach. Ja? Es ist deshalb, damit die zuhören, nun gewarnt werden, nicht genauso zu handeln wie ihre Vorväter. Aber wir hören zunächst einmal, schaut einmal in Vers 3, bevor Gott dann seine Warnung genau definiert und unterstreicht, wir hören ein Gnadenangebot Gottes. Und das ist etwas Gewaltiges. Ja, auch ein Prinzip, das wir sehr, sehr gut kennen. Wir lesen in Vers 3, darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, in manchen Übersetzungen steht der Herr Zebaoth, Heerscharen, kehrt euch um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. So, Gott ist zornig über die Sünde. Er nimmt die Sünde sehr ernst, aber er lässt diejenigen, die unter dem Zorn Gottes sind, unter seinem Zorn sind, nicht ohne einen Ausweg. Das ist ein biblisches Prinzip, das wir ganz klar erkennen im Alten wie auch im Neuen Testament. Und das ist es, was wir hier lesen in dem dritten Vers. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscher, so will ich mich zu euch kehren. Und beim Lesen dieses Verses ist uns etwas bestimmt aufgefallen. Ist euch was aufgefallen? Ein bestimmter Name Gottes wird dreimal in einem Vers genannt. Was ist der Name Gottes? Der Herr der Heerscharen. Im Hebräischen Jehovah oder Yahweh Zebaot. Ja? Und insgesamt wird dieser Name, und wenn ihr das Buch durchlest, vorbereitend zu diesen Predigten, unterstreicht einmal, wie oft dieser Name in diesem Buch vorkommt. Yahweh Zebaot. Insgesamt sind es 52 Mal, ja, dass dieser Name Gottes gebraucht wird. Und was bedeutet dieser Name? Die meisten von euch wissen hier, was gemeint ist. Es wird hier von der Engelarmee Gottes gesprochen und dass Gott praktisch als General, als der Herr über diese gewaltige Engelsarmee auch steht. Ja? So, wie groß ist diese Engelsarmee? Die Heilige Schrift sagt uns ganz klar, zum Beispiel in der Offenbarung, dass sie eigentlich unzählbar ist. Und erinnern wir uns an das, was Jesus vor der Kreuzigung seinem Jünger Petrus einst gesagt hat, als er darauf hingewiesen hat, dass Gott, sein Vater, ihn aus dieser Situation erlösen kann, schicken 12 Legionen Engel. Ja, Matthäus 26, 53, ich lese diesen Vers einmal. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? So, Jesus spricht hier eine himmlische Realität aus. Ja, dass Gott, der Herr einer, Gott der Vater, der Herr einer riesigen Engelsarmee ist, die zu seiner Verfügung steht, und er kann im Nu 12 Legionen Engel, das sind insgesamt 72.000 Engel schicken, wenn es ihm beliebt. Erinnern wir uns auch an die alttestamentliche Begebenheit mit dem Propheten Elisa und seinem Diener Gehasi. Ja? Als der Prophet Elisa sagt, es sind bei weitem mehr mit uns als diejenigen, die gegen uns ausgezogen sind. Er ist so ganz gelassen, trotzdem, dass die Armee aus Syrien da steht und extra nach ihm sucht und ihn beseitigen will. Er ist ganz ruhig, sein Diener hat Angst. Ja? Und in 2. Könige 6 betete er dann, der Elisa, für seinen Diener. Er sagt, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Und da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, Gehasi, wurden die Augen geöffnet, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und wir denken uns manchmal, naja, das ist eine schöne Kindergeschichte. Ja, und mehr nicht. Oh, ihr Lieben, das ist die Realität, auf die uns die Heilige Schrift schon im Alten Testament hinweist. Die Engelarmee, die Heerscharen, die sind echt. So, was bedeutet das? Es bedeutet schlicht und einfach, dass wir Mut haben können, lebend als Kinder Gottes in dieser Welt, sehen, was um uns herum passiert. Und genau das war auch der Hinweis für diejenigen, die jetzt hier in unserem Text dem Sacharja zugehört haben. Es sollte eine Ermutigung sein für sie zu wissen, dass Gott ja, über eine gewaltige Engelsarmee herrscht, ja, und sie aussenden kann, um die Seinen zu beschützen, wenn er das so will. Und die Zurückgekehrten, es waren 50.000, haben wir gesagt, die haben keine Armee gehabt, die haben kaum Waffen gehabt und hier waren Feinde drumherum. Kein Wunder, dass sie mutlos geworden sind. Kein Wunder, dass sie keine Zukunftsperspektive hatten angesichts all dieser Widerstände gegen sie. Und hier werden sie einfach durch einen Namen Gottes ermutigt. Der himmlische Vater, ihr Gott, unser Gott, ist der Herr Zebaot. Ja. Übrigens, und das will ich kurz hinzufügen, die Abkürzung im Hebräischen für die moderne israelische Armee ist oder heißt Zahal. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und diese Abkürzung Zahal kommt oder hat die Wurzel in dem hebräischen Wort Zaba, Heer. Ja? Und die Mehrzahl aus Zaba ist Zebaot, Heerscharen. Ja? So Zahal ist eigentlich eine hebräische Abkürzung für diese Armee Israels. Ja? Interessant zu wissen, aber nicht unbedingt wichtig. Wie auch immer. Das wollte ich nebenbei nur erwähnen. So, lasst uns weitermachen im Text. Und in den nachfolgenden Versen, ja, sehen wir ganz genau, wie Gott man kann das im Deutschen so schön sagen, den Finger auf die Wunde legt. Ja? Das tut weh. Ja? Wenn er Folgendes sagt, ich lese Verse 4 bis 6. Und er in diesen Versen, 4, 5, 6, weist er ganz genau drei Sünden oder Vergehungen der Vorväter, warum der Zorn Gottes über sie gekommen ist. Hören wir genau hin. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigten und gesagt haben, so spricht der Herr der Herrscher. Kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Selbe Wort, böse, wird ja auch hier gebraucht, von euren bösen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. So, ja, da rein, da raus. Die Frage jetzt, Vers 5, ich finde sie faszinierend. Wo sind denn nun eure Väter? Aha. Was ist die zweite Frage? Und die Propheten, leben sie ewig? Das ist genial. Aber meine Worte, sagt Gott, und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen habe. So, die Propheten kamen nicht aus sich selbst, außer die falschen Propheten. Die haben das weitergegeben, was Gott sagt. Und deshalb waren sie oft so unpopulär. Deshalb wurden sie gesteinigt, zersägt und was immer. Was haben die denn gepredigt? Die haben gesagt, Leute, passt auf, wenn ihr weiter in der Sünde verbleibt, wird Gott euch richten. Das wollten die nicht hören. Ja? Ihnen wurde auf den Schlips getreten. So, weg mit den Propheten. Haben sie nicht eure Väter getroffen? Die Worte, die Ratschlüsse, die Gott gesagt hat? Was ist die Antwort? Na, natürlich. Das, was Gott sagt, ist eingetroffen. Sodass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr der Herrscher sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er es auch getan. Jetzt sind sie aufgewacht und sagten, genau das, was vorher gesagt wurde durch die Propheten, hat sich in unserem Leben erfüllt. So, drei bestimmte Unterlassungen der Väter oder der Vorväter werden hier von Gott selbst angesprochen. Die erste Unterlassung ist die des Unglaubens. Ja? Gott sagt, dass die Vorväter trotz seiner Warnung auf ihren bösen Wegen verblieben sind und weiterhin auch ihre bösen Taten getan haben. Wir erinnern uns an die Geschichte Israels und auch Judas und sagen, ja, genau so war es gewesen. Ja? Sie waren im Unglauben. Sie lebten in der Verneinung zu dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Gott hat sie gewarnt. Gott spricht durch seine Propheten und sagt, Mensch, Israel oder Mensch, Juda, kehrt um. Ja? Und die sagen, wir sind das auserwählte Volk, uns wird nichts passieren. Und dann machen sie genauso weiter in ihrer Sünde, bis dann das Gericht Gottes kommt. Das ist nicht klug, so zu handeln. Das meint, wenn Gott uns was sagt, müssen wir sofort reagieren. Das ist wichtig. Das zweite Vergehen, das Gott anspricht, finden wir in Vers 5. Schaut mal. Und das ist einfach genial, wird die Frage ausgesprochen, wo sind denn eure Väter? Naja, was ist die Antwort? Wo sind die? In den Gräbern? Oder in der Gefangenschaft zurückgeblieben? Und die Propheten leben sie ewig? Das werden wir gemeinsam überlegen, was das meint. So, und der Hinweis des Verses ist einfach dieser, wenn die Väter, und die Väter haben gezögert, Buße zu tun, sie wussten den Weg, weil die Propheten ihnen gesagt haben, was sie tun mussten. Sie haben gezögert, 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 bis es ein zu spät gab. Und das ist der Hinweis. Ja? Diese provozierende Frage Gottes, wo sind denn nun eure Väter? Ja? Und die Propheten, leben sie denn ewig? Diese Frage Gottes weist die Zuhörer darauf hin, dass es ein zu spät gibt. Gott hat Geduld. Oh, er hat viel Geduld. Aber irgendwann ist es zu spät. Zögert der Mensch zu lange auf den Ruf zur Buße, wird er die Konsequenzen seiner Verzögerung tragen müssen. In dem Gericht Gottes, so ist es. Und das Gericht Gottes kann unter anderem darin bestehen, dass plötzlich die Propheten weggenommen werden, seine Propheten weggenommen werden und die Menschen, die in ihrer Sünde verbleiben und zögern und zögern und zögern, plötzlich das Wort Gottes, den vollen Ratschluss Gottes nicht mehr hören. Das hat mich aufmerksam gemacht auf das, was in unserer Zeit passiert. Ja? Wenn die Gemeinden heute, wenn die Gläubigen heute meinen, sie müssten nicht hören auf das, was die Heilige Schrift sagt, wird Gott seine Diener wegnehmen und solche da als Prediger hinstellen, die genau das predigen, was die, die in der Sünde verbleiben wollen, hören wollen. Das ist ein Gericht Gottes. Das ist ein Gericht Gottes. Und in Vers 6, schaut einmal, spricht Gott ganz klar das Versagen an und die Sünde des Zweifels. Er sagt oder er fragt, hat mein Wort euch nicht schlussendlich doch eingeholt? Es wird ein bisschen anders gesagt. Es wird gesagt, meine Worte und meine Beschlüsse, Ratschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten zu verkündigen, befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen. Das Wort getroffen an dieser Stelle im Hebräischen ist sehr interessant. Es ist ein Wort, es heißt, hat das Wort euch nicht überholt? Ja, und wieder haben wir ein Bild vor unseren Augen. Wir haben das Bild eines Menschen, der von Gott wegläuft. Ja? Und dann schlussendlich aber von dem Worte Gottes überholt wird und vom Worte Gottes festgenagelt wird in seiner Sünde. So, was macht Gott hier durch den Propheten Sacharja? Gott weist auf die Geschichte des Volkes Israel und er sagt, dass die Zurückgekehrten lernen müssen, aus der Geschichte nicht denselben Unfug zu machen wie ihre Väter. Oder kurz gesagt, Leute, ihr müsst hören, was Gott sagt. Ihr müsst hören. Und man kann sagen, Gott sei Dank, die Zurückgekehrten, die haben auf ihre Propheten gehört im Vergleich zu ihren Vorvätern. Seinerzeit war es der deutsche Philosoph Hegel, der etwas ganz Richtiges gesagt hat. Er sagte, hört mir genau hin, er sagte, was die Erfahrung und die Geschichte lehren, ist dieses, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt haben. Ja? Ja. Wir schauen um uns herum, was auf der politischen Ebene passiert in dieser Welt und wir sagen, nach zwei Weltkriegen hat der Mensch denn irgendwas gelernt? No, er hat nichts gelernt. Ich habe gestern eine Radiosendung gehört. Ich muss mal gucken, ob ich genug Zeit habe, das zu erzählen. Die kanadische Verteidigungsministerin, wurde interviewt. Sie heißt Anita Anand. Anita Indira Anand ist eine Frau, indischer Herkunft. Und sie sagte etwas, und ich dachte, ja, die Menschen lernen überhaupt nichts. Die sagte jetzt mit dem, was in Ukraine passiert, Ukraine muss gewinnen. Ihr Lieben, wer ist ein Gewinner, wenn es den nächsten Atomkrieg gibt? Wer ist wirklich ein Gewinner? Die haben alle ein Rad ab. Die lernen nichts aus der Geschichte, die Menschen. Übrigens, und vielleicht habt ihr das auch gehört, letzte Woche, das war nicht so publik gemacht worden, aber letzte Woche war es zu hören, dass der israelische Premierminister, nicht der jetzige, nicht Netanyahu, der vor Bennett hieß er, Bennett, interviewt worden ist in Israel, und er hat in diesem Interview gesagt, dass vor genau einem Jahr im März er in Moskau gewesen ist, mit Putin gesprochen hat und eine Friedensverhandlung zustande gebracht hat mit der Ukraine. Und beide waren einverstanden, zusammenzukommen und darüber zu diskutieren, ja, wie dieser Krieg beendet werden kann. NATO hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das sollte uns überhaupt nicht überraschen. Warum nicht? Die Welt bleibt die Welt, die lernt nichts. Ja? Aber warum ist es so oft mit Menschen, die zur Gemeinde kommen, die all diese Lektionen lesen, selbst lesen, in der Predigt hören, ja? Zum Beispiel in Bezug zum Zorn Gottes, zum Beispiel darum, dass Gott die Sünde sehr ernst nimmt, und sie trotzdem nichts lernen. Ja, und genauso leben wie vorher. So, wie kommt es, dass Christen kommen zu einer Gemeinde, in ihrer Sünde verbleibend, denken, dass sie in den Himmel kommen. Kein Problem. So, Christen leben in ihrem unmoralischen Lebensstil, ja, und denken, oh, Gott wird sich schon meiner erbarmen, ja, oder ich habe noch genug Zeit, um Buße zu tun, und sie machen genauso weiter. Sie zögern. Haben sie denn nichts gelernt? Anscheinend nicht. Christen, und hier wird es ein bisschen näher, kommt es ein bisschen näher zu uns. Überlegen wir einmal. Christen, die nicht vergeben können, ja, weil ihnen was Schlimmes angetan worden ist. Habe ich schon genug gehört, wo mir gesagt worden ist, oh, du weißt nicht, was mir angetan worden ist, deshalb kann ich nicht vergeben. Es geht hier nicht um Vergessen, es geht hier um tatsächlich Vergeben. Ihr Lieben, schaut einmal, Jesus, was wurde ihm angetan? Hat er seinen Peinigern vergeben? Ja, er hat für sie sogar gebetet. So, sind wir besser als Jesus, dass wir nicht vergeben können? So, was ist es, wenn Gott jetzt, gerade jetzt, in unser Herz schaut? Was ist es, was er sieht? Ja? Ist da wirklich die Liebe für Jesus Christus, unseren Heiland, in unserem Herzen? Ist da wirklich die Liebe für den Nächsten? Ist da überhaupt ein Verlangen, für das Reich Gottes zu leben, für das Reich Gottes zu beten und zu geben? So, was sieht Gott, wenn er in euer Herz und in mein Herz schaut? Weil dem anderen können wir schnell was vormachen. Ich kann euch was vormachen, ihr werdet nichts merken. Gott kann ich nichts vormachen. Er sieht mein Herz. Und ihr Lieben, auf der anderen Seite, warum denkt ihr, ist es so, dass in vielen Gemeinden heute nicht der volle Ratschluss Gottes verkündigt wird, gepredigt wird, nicht mehr zu hören ist? Es ist so, Gott nimmt seine Diener weg und stellt andere hin, die genau das predigen, was die Leute sowieso hören wollen. Und das ist genau die Sünde der Vorväter gewesen, von der Gott hier spricht in dem Wort. Ja? Manche Christen denken, dass Gott vergeben muss. Das ist ja sein Geschäft. Überhaupt auf diesen Gedanken zu kommen, das so auszuformulieren, ja, das ist schrecklich. Manche denken, naja, mir ist was Schlimmes zugestoßen, Menschen haben mir Böses getan oder meiner Familie, und ich gebe recht. Da geschieht sehr viel Unrecht in dieser Welt. Und manche, was die erleiden müssen in ihrem persönlichen Leben, es ist furchtbar. Aber was sagt uns das Wort Gottes in Matthäus 6? Was sagt Jesus? Wenn wir nicht vergeben, was wird passieren? Dann wird uns auch nicht vergeben worden. Ist es das Wort Gottes? Ist das die Realität? Natürlich. So. Dann wissen wir auch, wie wir zu handeln haben. Ja? So, und der Hinweis gerade auch unseres Textabschnittes hier ist, zögere nicht. Zögere nicht. Wenn du irgendetwas in deinem Herzen siehst, was in dein Leben nicht hineingehört, weil du ein wiedergeborener Mensch bist, tu Buße. Komm zu Jesus mit dieser Sünde, weg damit, weg damit. Wir müssen in Buße leben. Wir singen ein Lied, das heißt, die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Ist uns das bewusst, dass die Zeit kurz ist? Die meisten sagen ja, natürlich. So, deshalb, wir können mit der Buße nicht zögern. Wir müssen das sofort tun. Und das ist eigentlich der Hauptzweck der biblischen Prophetie. Es ist als allererstes ein Ruf zur Buße. Ja? Warum? Damit wir dann den Segen Gottes empfangen können, in diesen Segen Gottes treten können. Wenn wir in der Sünde verbleiben, werden wir nie in den Segen Gottes treten können. Ja? Und dieser Segen Gottes sieht darin aus, dass Gott uns mehr offenbart, mehr zeigt, ja, in seinem prophetischen Wort. Und uns Gnade gibt dann, zu wachsen in dieser Wahrheit und auch befestigt zu sein. Ja? Sodass dann, als Christen lebend in dieser Welt, die so unruhig ist, wir plötzlich sagen, das ist aber interessant. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Atomkrieg. Ich habe keine Angst, ob dies und jenes zustößt, weil ich ganz genau weiß, ich bin sicher in der Hand meines Vaters. Ja? Und das sehen wir genau hier in Sacharja. Zuerst kommt der Ruf zur Buße und dann und die Buße ist geschehen im Volk, ja, das wissen wir, dann kommt der Segen. Und der Segen sieht so aus, dass dem Volk, zumindest ab Vers 7, zunächst einmal 8 Visionen weitergegeben werden, im Zusammenhang mit der Gegenwart, aber auch der Zukunft. Und der Weitblick dieser Prophetie, dieser Visionen, es geht bis zum Millennium, bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Ja, es ist erstaunlich. So, noch etwas Wichtiges erkennen wir, wenn wir den Vers hier studieren oder den Textabschnitt hier studieren. Und das Wichtige, und das ist sehr, sehr bedeutend für uns zu wissen. Wir wissen das, aber es ist gut, dass ich das noch einmal unterstreiche. Der Hinweis dieses Textes hier in Sacharja 1 ist ganz klar auf die Flüchtigkeit des Lebens, sollte ich sagen, Flüchtigkeit, auf die Vergänglichkeit des Lebens und die Beständigkeit des Wortes Gottes. Ja, das sehen wir ganz klar. Wenn das Wort Gottes diese Qualität besitzt, ewig richtig, ewig wichtig zu sein, dann müssen wir uns eher damit beschäftigen als Menschen. Ja? Und das muss dann auch unser Leben prägen, das Wort Gottes, das richtig, wichtig ist, ewig richtig, ewig wichtig. Und ich hoffe und bete, dass das genau in unserem Leben auch zutrifft, dass wir wirklich auch Interesse haben am Studium des Wortes Gottes. Wir wollen wissen, noch mehr wissen, wie Gott unser Vater ist, was sein Charakter ist, wer wir sind, was uns erwartet und so weiter. Und hier sehen wir genau den Unterschied, ja, zu den Vorvätern und den Zurückgekehrten der Vorväter. Ja. Die Vorväter haben das Wort Gottes durch die Propheten gehört und haben gesagt, ach, was immer, ja, wir machen so weiter, Gott wird uns schon nichts tun. Und das Wort Gottes hat sie eingeholt, genauso wie Gott es verheißen hat. Ja. Die Zurückgekehrten, sie hörten auf die Propheten, sie haben Buße getan. Und das ist es, warum Gott, wie gesagt, ihnen diese herrliche Prophetie dann auch gegeben hat, mit diesen Visionen wollen wir uns in den nächsten Botschaften beschäftigen. Aber für heute wollen wir auch diese sehr ernste Warnung Gottes zur Buße einmal hören. Ja? Wenn es in unserem Leben noch Dinge gibt, die bereinigt werden müssen, heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Wir dürfen mit der Buße nicht zögern. Schieben wir es nicht auf. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen, ihr Lieben. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet.